Herzlich willkommen zum Founderella Podcast. Heute beschäftigen wir uns mit einem Startup, das es in dieser Form gar nicht so oft gibt, nämlich einem journalistischen Startup. Der Name The Buzzard, der Buzzard. Die zwei Gründer Dario Nassal und Felix Friedrich haben es 2017 ins Leben gerufen. Ziel des Leipziger Debattenportals ist es, Themen in ihrer gesamten Bandbreite abzubilden und Leute aus ihren Filterblasen herauszuholen, wenn sie denn darin sind. Sie machen das, indem sie zum Beispiel Blogartikel heranziehen, Beiträge von klassischen Medien, aber auch wissenschaftliche Publikationen. All das kuratieren sie und fassen es kurz und knapp zusammen. Um das Projekt auf eine neue Stufe zu hieven, haben sie Ende des vergangenen Jahres eine Crowdfunding-Kampagne gestartet. Zielstellung war, eine App herauszubringen, die Themen noch besser aufbereitet, noch übersichtlicher und ja, das weitere Fortkommen des Projekts letztendlich sichert. Sie haben am Ende alles auf eine Karte gesetzt. Wenn die Kampagne nicht gelungen wäre, dann hätten sie The Buzzard beendet. Aber es hat gut funktioniert, auch mit prominenter Unterstützung. Es waren Unterstützer dabei, wie zum Beispiel der Journalist Richard Gutjahr, Jan Fleischauer, aber auch Matthias Meissner, also bekannte journalistische Namen. Und am Ende nahmen die Gründer gemeinsam mit ihrem Team 165.000 Euro ein. Und ja, das hat das Funding-Ziel von 125.000 Euro deutlich übertroffen. Zwischenzeitlich gab es nach der Kampagne einen mittleren bis größeren Shitstorm. Da hatten sich die Gründer in der Quellenauswahl bei einem Thema vertan und mussten prompt heftige Kritik einstecken. Das Thema werde ich im folgenden Gespräch auch ansprechen. Ich habe Dario Nassal interviewt. Der Anlass ist, dass die App nun bald herauskommt. Am 19. Mai ist es soweit. Genau, das ist der große Moment, auf den natürlich die Gründer hingearbeitet haben. Und ja, da steckt eine Menge Arbeit drin. Und ja, für mich war das ein guter Anlass, mal wieder mit Dario zu sprechen. Wir gucken quasi in die nähere Zukunft, in Fortentwicklung. Wie gesagt, wir lassen auch noch den Shitstorm Revue passieren und wollen auch ansprechen, was das Team und die Gründer daraus gelernt haben. Viel Spaß bei dem Gespräch. Gut, Dario, dann schön, dass du dir die Zeit genommen hast zum Interview. The Buzzard hat eine neue Etappe erreicht. Ihr habt ein erfolgreiches Crowdfunding durchgeführt. Welche Summe war das gleich noch? Das war ja doch atemberaubend.
Also erstmal, mich freut es auch total, dass wir sprechen. Und genau, natürlich für uns ein ganz großer Schritt, die Crowdfunding-Kampagne. Wir haben in 30 Tagen 165.000 Euro eingenommen. Und jetzt, seit Ende der Crowdfunding-Kampagne im Dezember, sind nochmal etwas über 10.000 Euro an Unterstützung hinzugekommen.
Muss ich da korrekterweise nochmal nachfragen? Ich habe ja auch mehrfach über euch geschrieben und da hieß es immer mit Artikel The Buzzard. Inzwischen hatte ich immer gelesen, nur noch Buzzard. Ist das eine Änderung?
Ja, wir haben uns dann entschieden, kurz vor der Crowdfunding-Kampagne in der Kommunikation das The wegzulassen, einfach weil es ein bisschen einfacher ist. Und dementsprechend findet sich auch unsere Unternehmenswebsite ab sofort auf www.buzzard.org.
Okay. Jetzt muss ich auf eine Sache zu sprechen kommen. Ihr wart ja sinngemäß im siebten Himmel. Ihr hattet auch tolle Unterstützer, muss man sagen. Das Who is Who des deutschen Journalismus hat euch ja unterstützt. Ich glaube, ihr hattet Jan Fleischauer, dann Matthias Meissner und also ja wirklich sehr namhafte Journalisten, die euch auch unterstützt haben. Und dann kurze Zeit später habt ihr ja euch so einen klassischen Shitstorm eingehandelt. Kannst du noch mal kurz erzählen, was da genau passiert ist und was ihr auch für Konsequenzen daraus zieht?
Ja, richtig. Es gab eine Kritikwelle an der Quellenauswahl in unserer Prototypphase, die auf Twitter entstanden ist, kurz nach Ende der Crowdfunding-Kampagne. Und da ging es darum, dass wir in der Prototypphase von Buzzard, die also jetzt über 2 Jahre lief, zwei Quellen verlinkt hatten, unter anderem Politically Incorrect, die man durchaus als rechtsextrem und auch hetzerisch bezeichnen kann. Wir hatten die verlinkt, weil wir der Meinung waren, es war interessant zu zeigen, was in diesen Filterblasen los ist, zu einer Debatte. Man muss aber sagen, in einer Quellenauswahl von insgesamt über 1000 Quellen in der Prototypphase. Aber das war trotzdem eine sehr wichtige und auch ein Stück weit berechtigte Kritik für uns, weil wir dadurch gelernt haben, es ist ganz zentral und ganz wichtig, dass wir die Quellen, die wir nutzen, einordnen. Und wir brauchen für gewisse Quellen leider auch im deutschsprachigen Raum dann doch rote Flaggen. Also uns ist natürlich wichtig, dass wir so offen wie möglich sind für Meinungsvielfalt, für demokratischen Diskurs, aber eben auf dem Rahmen unseres Grundgesetzes. Und es gibt eben Quellen, die werden als verfassungsfeindlich eingestuft. Es gibt Quellen, die sind so extrem hetzerisch, dass es tatsächlich mit Meinungsäußerung nichts mehr zu tun hat. Und dementsprechend haben wir seither jetzt einen Quellenkatalog oder unseren Quellenkatalog, den wir davor auch schon viel genutzt haben, formalisiert und akribisch geprüft im Team mit drei Redakteurinnen und Redakteuren. Und in Zukunft gehen wir so vor, dass wir drei Stapel bilden, kann man sich vorstellen. Also auf den einen Stapel kommen Medien, die man bedenkenlos empfehlen kann. Das sind große etablierte Medienmarken wie, sagen wir mal, die Zeit, die FAZ, New York Times, aber auch spannende Online-Magazine wie zum Beispiel Netzpolitik oder Makronom. Auf den anderen Stapel kommen eben Medien, die schauen wir uns nicht an. Das sind, wenn sie gegen unsere roten Flaggen verstoßen, also was ich gerade eben meinte, verfassungsfeindliche Quellen, die zu Gewalt gegen Menschen aufrufen, die den Holocaust verharmlosen, Quellen, die kein Impressum haben, wo sich nicht nachvollziehen lässt, wer tatsächlich dahinter steckt. Das sind Quellen, die schauen wir uns nicht an. Und dann gibt es Quellen, die schauen wir uns an, aber bei denen ist es wichtig, ganz genau hinzuschauen und sie besonders einzuordnen, weil sich auf diesen Quellen durchaus problematische Inhalte befinden, auch zum Teil falsche Informationen, aber grundsätzlich die Quelle eben trotzdem für die Meinungsbildung wichtig ist. Und da ist dann eben die journalistische Einordnung und unsere Aufgabe in der Redaktion besonders wichtig. Zum Beispiel Fox News wäre ein solches Beispiel. Ne? Das ist sehr wichtig, um zu verstehen, wie die Meinungen in den USA auseinandergehen. Gleichzeitig gibt es natürlich viele Beiträge, die von Fox News veröffentlicht werden, die irgendwie auf Basis von Falschinformationen sind. Das heißt, da ist es ganz genau wichtig, die einzelnen Beiträge zu prüfen und jeweils einzuordnen. Genau, das ist unsere Antwort auf die Kritikwelle. Und ich denke, von daher hat es das Projekt nur besser gemacht.
Und welches Thema war das, wo das hochgekocht ist?
Ja, das war eine Debatte, es war eine der allerersten Debatten, die wir uns mal ausgesucht hatten. Da haben wir versucht zu verstehen, wie, warum Menschen in Frankreich Marine Le Pen wählen. Und da hatten wir eben zu den beiden Präsidentschaftskandidaten Macron und Le Pen jeweils Pro- und Kontrapositionen gesammelt. Und da ging es mal um eine Position, die versucht zu erklären, warum viele Menschen in Frankreich der Meinung sind, dass Le Pen eine gute Kandidatin ist. Und da fanden wir den Beitrag spannend. Aber es ist schon richtig, dass man Quellen auch grundsätzlich ausschließen sollte, wenn gewisse Mindeststandards nicht erfüllt sind.
Und das war ein Beitrag von Political Incorrect.
Genau. Also in dem hat sich die Kritik hauptsächlich entzündet. Und es gab ein, zwei Fälle, die würden heute jetzt in dem Stapel sein von Medien, die wir uns nicht anschauen.
Ja. Also rote Flagge sozusagen.
Genau.
Habt ihr da schon Rückmeldung gekriegt, sage ich mal, von den Kritikern, wenn ihr kommuniziert habt, sozusagen das noch sorgfältiger auszuwählen, dass die da sinngemäß wieder, wie soll man sagen, beruhigt sind oder dass sie euch das verzeihen, weil sonst die Euphorie war ja eigentlich vorher ziemlich groß und es wäre eigentlich fast schade, wenn man dann so von der einen Seite zur anderen so stark umschwenkt, zumal ihr ja Gebesserungen lobt sozusagen.
Ja, absolut. Also erstmal muss man sagen, dass viele von unseren Unterstützern und Unterstützern, also öffentlichen Figuren ja auch nach wie vor versichert haben, dass sie das Projekt gut finden. Und wir hatten jetzt engen Kontakt mit unserem journalistischen Beirat und haben mit unserem Beirat gemeinsam auch an diesen Kriterien und auch an dem Quellenkatalog nochmal gearbeitet und haben das auch besprochen, das Vorgehen, und haben also volle Unterstützung von unserem journalistischen Beirat dafür. Und auch jetzt, vergangene Woche, haben wir tatsächlich zum ersten Mal dieses Vorgehen auch mit der Community im Newsletter besprochen und auch da kamen sehr positive Rückmeldungen. Das heißt, es ist also auch gerne dieser Beitrag oder dieses Interview gerne als Einladung zu verstehen an alle, die ansonsten das kritisch sehen, sich das nochmal genau anzuschauen, wie wir vorgehen, weil ich glaube, dass es eine sehr gewissenhafte Vorgehensweise ist, die wir jetzt an den Tag legen, und ich glaube, dass es auch wichtig ist, um diesem der Wichtigkeit, die dieses Projekt hat, auch gerecht zu werden. Es ist eine sehr wichtige Aufgabe, Meinungsvielfalt zu fördern, aber man muss verantwortungsbewusst damit umgehen, und ich hoffe, dass das auch unsere Kritiker jetzt so sehen.
Ist euer Beirat auch so prominent besetzt wie während der Crowdfunding-Kampagne die Unterstützerschar?
Kann man auf jeden Fall sagen, ja. Also in unserem Beirat ist, ich kann kurz die Namen nennen, also einmal Julia Böhnisch, die ehemalige Chefredakteurin der Süddeutschen Zeitung, mit dabei. Professor Michael Haller, das ist ein Kommunikationswissenschaftler, der an der Uni Leipzig auch Standardwerke zu Kommunikationswissenschaften geforscht hat und sich viel mit Quellen beschäftigt. Alexander van Streit, der Herausgeber der Krautreporter. Christoph Moser, der Gründer und Herausgeber des Schweizer Journalismus-Startups Republik. Und Richard Gutjahr, der Medienjournalist, sowie Christian Lindner, der Medienberater und ehemaliger Chefredakteur auch der Rheinischen Post und der stellvertretende Chefredakteur der Bild am Sonntag. Das heißt, damit haben wir da auch einen Kopf mit drin, der sich viel auch mit Regionalzeitungen beschäftigt hat, und insgesamt ein Beirat aus sehr renommierten Medienpersönlichkeiten. Und wir haben auch eine Person dabei, Nicola Kurt, die auch in der Journalismus-Indie-Szene mit Madwatch ein sehr renommiertes Projekt hat, aber eben tatsächlich auch noch mehr in der Indie-Szene verankert ist. Genau.
Okay, das hört sich ja ziemlich gut an.
Ja, absolut. Also wir sind noch total froh, dass wir da die Unterstützung haben von so erfahrenen Medienexpertinnen und Experten.
Okay, jetzt geht ihr an den Start, und genau, das Crowdfunding, wie gesagt, war sehr erfolgreich. Ich hatte damals ja auch drüber geschrieben, wo das Crowdfunding losging, und ich hatte es sicher zugespitzt, hat ja geschrieben, letzte Chance für Leipziger Journalismusportal, so in der Richtung. Da gab es auch einen Kollege, der hatte mich da ein bisschen für kritisiert, der fand das, die Überschrift, ein bisschen hart. War das aus eurer Sicht berechtigt oder übertrieben, oder ja, wie hast du damals die Situation eingeschätzt?
Nee, ich denke, das war bei uns so. Wir hatten eine lange Prototypphase, und wir haben erkannt, dass wir das Projekt wirklich nur professionell durchziehen können und aufbauen können, wenn wir jetzt mehr nach außen gehen, und Crowdfunding ist dafür einfach ein super Schritt gewesen. Und wir hätten tatsächlich ohne Crowdfunding nicht mehr weitermachen können. Wir waren nach dieser langen Prototypphase mit unseren Kräften und auch finanziell hatten keine Option mehr und konnten das eben nicht in der Form umsetzen, wie wir glauben, dass der Idee gerecht wird. Und von daher haben wir gesagt, wir setzen alles auf eine Karte, so kann man es vielleicht sagen. Und deswegen war das natürlich für uns persönlich eine sehr anstrengende, verrückte Zeit. Und es ist fantastisch, dass es am Ende auch geklappt hat, dass wir gesagt haben, wir setzen alles auf eine Karte und tatsächlich dann auch so viele Leute dieses Projekt unterstützt haben und möglich gemacht haben.
Nun startet ihr in einer Zeit, wo es ja Medien jetzt nicht unbedingt leicht haben. Jetzt durch Corona haben viele Medien, sage ich mal, Anzeigenvolumen verloren. Sie haben zwar andererseits, wie man hört, Digitalabos dazu gewonnen, was ja eine erfreuliche Entwicklung für den Journalismus ist. Aber andererseits eben auch, man hat es ja gesehen, vor allem an den gedruckten Ausgaben, die waren ja recht dünn geworden jetzt und wie gesagt, kaum Werbung drin. Das wird jetzt wieder Stück für Stück besser. Aber insgesamt ist es ja gerade um den Journalismus, wenn man es jetzt auch sieht, wie man ihn kommerzialisiert, ist es ja gerade nicht so gut bestellt. Wie seht ihr das? Ihr seid jetzt mit einem gewissen Finanzpolster ausgestattet, aber trotzdem, ganz einfach ist es ja nicht.
Ja, es bleibt weiter eine Herausforderung. Ich denke, wir sind jetzt gut aufgestellt für den Anfang. Wir haben natürlich auch unser Höchstziel von 250.000 Euro in der Kampagne nicht erreicht, aber unser erstes Funding-Ziel von 125.000 Euro bei weitem übertroffen. Das heißt, wir sind jetzt in der Situation, dass wir die Tagesredaktion zusammenstellen können. Es ist allerdings so, dass wir wollten ja auch von Anfang an zum Beispiel einen Podcast machen. Das kann jetzt erst später kommen, wenn wir mehr Unterstützerinnen und Unterstützer finden. Und klar ist auch, wir müssen jetzt in dem ersten Jahr natürlich zeigen, dass das Produkt gut ankommt, dass die Community dieses Produkt auch gerne nutzt, die es jetzt unterstützt hat, und dass wir viele, viele neue Unterstützerinnen und Unterstützer bekommen, damit das Projekt auch in den nächsten Jahren bestehen kann. Also das ist jetzt für uns auf jeden Fall so, wenn man das so sagen will, das Make it or break it, ja, sagt man ja, glaube ich, auf Englisch so. Für uns auf jeden Fall, ja, sehr entscheidend.
Und du sagtest vorhin, ihr habt ja die
die Summe eingenommen am Anfang 165.000 und dann kam sogar im Nachhinein nochmal 10.000. Wie ging das? Ich dachte mal beim Crowdfunding, wenn das zu Ende ist, dann geht das nicht mehr, dass noch hinzukommt, oder war das bei euch anders aufgebaut, so vom Setting her?
Ja, wir haben gesagt, also wenn wir innerhalb von dem Zeitraum unser Ziel nicht erreichen, dann bekommen, also unser erstes Funding-Ziel, dann bekommen alle Unterstützerinnen und Unterstützer ihr Geld zurück. Das heißt, es ging schon darum, in dieser Phase waren wir aktiv, sind wir durch Deutschland gereist und haben diese Idee beworben und versucht, möglichst viele Unterstützer zu finden, Unterstützerinnen. Aber jetzt im Nachhinein haben wir das Funding natürlich trotzdem offen gelassen, weil man kann uns weiter unterstützen. Wir brauchen auch weiter Geld.
Stimmt, und ja.
Von daher ist es auch jetzt eine Einladung. Also jetzt geht ja die App am Dienstag, 19. Mai an den Start. Und das heißt, auch jetzt eine Einladung an alle, die sich die App mal anschauen möchten, gerne einfach jetzt das mal für einen Monat zu unterstützen oder ein Probeabo zu holen und zu schauen. Und je mehr wir sind, desto besser.
Okay, jetzt möchte ich gerne zum Wichtigsten eigentlich kommen, zum Inhaltlichen. Also am 19. Mai startet die App. Genau, was, vielleicht auch für die, die es noch gar nicht kennen, was habt ihr für einen Ansatz, was bietet ihr den Nutzern?
Genau, also wir starten oder sind gestartet mit der Prämisse, dass wir sagen, der Diskurs in unserer Zeit ist kaputt, die Fronten sind verhärtet und ich glaube auch jetzt gerade während Corona sieht man, wir brauchen um jeden Preis breite öffentliche Debatten, wir brauchen Perspektivenvielfalt, Leute wollen, dass es zu aktuellen Themen Debatten gibt und gerade jetzt entscheiden sich ganz viele Fragen für unsere Zukunft in Bezug auf Nachhaltigkeit, in Bezug auf was die Zukunft Europas, all diese Fragen werden jetzt gerade debattiert und es ist wichtig, dass es hier breite öffentliche Debatten gibt. Aber wir brauchen eben bei dieser Perspektivenvielfalt auch journalistische Einordnung. Das heißt, unser Ansatz ist zu sagen, wir sind ein Medium, wir sammeln die ganzen verschiedenen Stimmen, die es im Internet gibt, zu aktuellen Themen, aber wir prüfen die Fakten und ordnen die Sachen ein, sodass man nicht einfach nur irgendwelche Stimmen bekommt von links nach rechts, sondern Stimmen, die von der Redaktion geprüft wurden, die das Meinungsspektrum zu aktuellen Themen abdecken, sodass man eben Perspektivenvielfalt zu aktuellen Themen bekommt. Und jetzt ganz konkret besteht unsere App aus einer Tagesedition, das heißt einmal am Tag zum Feierabend bekommt man eine Übersicht über zwei Themen des Tages und eine große Debatte des Tages. Und zu diesen Themen erhalten Nachrichtenleserinnen und Leser verschiedene Perspektiven. Das heißt also Zusammenfassungen zu Beiträgen aus Blogs, Zeitungen und auch wissenschaftlichen Magazinen. Und wer möchte, kann sich all die Originalartikel dann auch anschauen, kann direkt weitergehen zum Originalartikel und man bekommt einen Kurzüberblick von uns als Redaktion und eine journalistische Einordnung der Fakten.
Also kuratiert, wie man das so schön nennt. Also ihr macht quasi Exzerpte von den bestehenden Quellen, wobei ihr auch ja einen Mehrwert bieten wollt, so habe ich das immer verstanden.
Genau, also der Mehrwert besteht darin, dass wir die verschiedenen Quellen zusammentragen zu aktuellen Themen und ich meine, jeder von uns weiß vermutlich, dass es wahrscheinlich wichtig wäre, wenn man einen neutralen und guten Überblick bekommen will, dass man verschiedene Zeitungen sich anschaut, dass man nicht nur ein Lieblingsmedium hat, sondern sich verschiedene Zeitungen anschaut oder eben nicht nur die Sachen sieht, die in einem eigenen Feed reinkommen, die Freunde liken, sondern sich eigentlich wahrscheinlich verschiedene Feeds anschauen müsste, um zu verstehen, wie Meinungen zu aktuellen Themen sich tatsächlich zusammensetzen. Aber das braucht halt sehr, sehr viel Zeit. Und die meisten von uns haben einen stressigen Alltag, jeder kennt das, keiner hat Zeit zu sagen, heute Abend schaue ich mir mal vier Zeitungen im Vergleich an zu einem Thema. Und unsere App, das ist der Mehrwert, den wir bieten, ist eben, die macht es ganz schnell und einfach, diese verschiedenen Medienstimmen im Überblick zu sehen. Genau. Und der Zusatzservice ist, dass wir eben da noch ein kleines Exzerpt zu den einzelnen Stimmen auch anbieten.
Was kann das mal, um das mal so plastisch zu machen, was kann das sein? Also mal zum Beispiel zwei Themen und eine Debatte. Was kann das mal so beispielhaft sein?
Genau, also wir hatten jetzt eine Testwoche, da ging es zum Beispiel um die Frage, ist die Corona-Krise eine Chance für den Klimaschutz? Und da haben wir verschiedene Perspektiven von Philosophen, von Ökonomen, von Umweltschützern, die eben einerseits sagen, ja, jetzt gerade durch die Corona-Krise wird die Wirtschaft danach neu aufgebaut werden, es ist jetzt die Chance für ein grünes Wiederaufbauprogramm, es ist jetzt die Chance auch, dass die Gesellschaft umdenken kann, versus andere Stimmen, die sagen, nein, es wird jetzt erstmal darum gehen, die Wirtschaft zu retten. Es gibt Stimmen, die sagen, die Corona-Krise kann sogar dazu führen, dass das Auto wieder wichtiger wird, Verbrennungsmotoren wieder wichtiger werden oder sie führt uns auch vor Augen, wie schwierig es eigentlich ist, tatsächlich langfristig was gegen das Klima zu tun und kollektiv zu agieren. Das ist zum Beispiel jetzt eine Beispieldebatte oder ein anderes Thema, was wir behandelt hatten, ist die Lage in Ungarn oder die Lage in Polen, wie da jetzt die Demokratie abgebaut, gefährdet wird und da eben verschiedene Stimmen zu bekommen, auch aus Ungarn, aus Polen, von Bloggern vor Ort, von regierungskritischen Historikern, aber auch von Stimmen, die der Regierung nahestehen und das zu vergleichen, da einen Meinungsüberblick zu bekommen. Das bieten wir zu aktuellen Themen, genau.
Okay, und das sind immer, also ich hatte jetzt verstanden, zwei Themen und eine große Debatte oder ist das schon die Debatte?
Nee, genau. Also wir beschäftigen uns jeden Tag mit drei Themen. Drei Themen und zwei davon sind quasi eine Schlagzeile des Tages. Das kann also zum Beispiel auch eine Meldung sein, ne, wie Merkel trifft Trump, sowas zum Beispiel. Und dann kommen dazu verschiedene Perspektiven, sieht man dazu. Und dann immer noch eine größere Debatte, wie zum Beispiel, was ich genannte mit der Corona-Krise und dem Klimaschutz. Das ist eine längerfristige Debatte, die ja vielleicht an dem Tag aktuell ist, die aber auch schon vielleicht seit Tagen in den Medien ist und diskutiert wird.
Und du sagst, ihr richtet da eine Tagesredaktion ein. Wie groß wird die sein?
Wir sind jeden Tag drei Redakteurinnen, Redakteure plus ein Kurator, die zusammen an dieser Tagesedition arbeiten. Insgesamt haben wir aber verschiedene feste, freie Mitarbeiter, die im Wechsel eben im Einsatz sind. Das heißt, wir sind insgesamt über 10 Redakteurinnen und Redakteure. Und wir als Gründer sind auch jetzt am Anfang auch noch ganz stark involviert täglich. Das heißt, man kann schon sagen, dass wir auf jeden Fall immer zu viert bzw. zu fünft auch schon an dem Tag an den Ausgaben arbeiten. Ja.
Habt ihr im Vorfeld, also mit dem Felix Friedrich zusammen, der ist ja der Mitgründer, eine Art Marktforschung betrieben, dass ihr gesagt habt, ich meine, ihr macht das natürlich jetzt schon eine Weile, aber jetzt in dieser Form auch, dass ihr sagt, da wollen wir eine Lücke füllen oder schließen, die es bisher gab und vielleicht auch eine bestimmte Altersgruppe. Habt ihr euch solche Überlegungen gemacht?
Ja, absolut. Wir hatten ja von unseren Anfängen im Media Lab Bayern das Glück, dass wir auch in vielen Start-up-Förderprogrammen mit dabei waren und da viel gelernt haben. Und wir haben tatsächlich angefangen ganz, ganz lean, wenn man das so sagen kann, mit Market Validation. Also das Erste, was wir damals gemacht hatten, war ein Newsletter rauszuschicken und da Debatten aufzubereiten und zu schauen, wie das ankommt. Wir hatten dann alle zwei Wochen immer Feedback der Community und haben aus dem Newsletter die Prototyp-Phase dann gemacht, mit der wir jetzt auch lange am Start waren und haben aber auf Basis des ganzen Kundenfeedbacks diese App fertig gebaut. Und die App basiert jetzt einfach auf der Prototyp-Erfahrung und aus den Gesprächen, die wir mit Nutzern in der Zeit hatten, wie sie das eigentlich gerne nutzen würden. Und hatten jetzt nochmal in dieser Prototyp-Phase nochmal eine Vorab-Umfrage, bei der über 500 Nutzerinnen und Nutzer sich fast 30 Minuten Zeit genommen haben, also echt wirklich sehr viel Input und jetzt auch nach so einer Testwoche, die wir mit der Community hatten, nochmal und haben diese ganzen Erfahrungen einfließen lassen und wir haben halt einfach gemerkt, es ist extrem wichtig, dass es sehr einfach und schnell geht, diese Perspektiven im Überblick zu sehen, dass man das am Handy machen kann, dass es zu tagesaktuellen Themen ist. Das sind so Dinge und auch, dass es nicht unendlich viele Themen gibt pro Tag, sondern dass das Ganze wie eine klassische Zeitung eigentlich einmal am Tag erscheint und man auch weiß als Nachrichtenleser, okay, das schaue ich mir einmal am Tag an, dann habe ich die wichtigsten Themen des Tages zusammengefasst, auf einen Blick gebündelt, die verschiedenen Perspektiven dazu. Das ist auf jeden Fall ein Learning, was wir hatten und unsere Zielgruppen sind einerseits Studenten, Studentinnen, die sich sehr für Politik interessieren, für Gesellschaft, auch junge Berufsanfänger, die in dem Feld sich sehr interessieren, aber einfach nicht so viel Zeit haben, sich intensiv selbst diese ganzen Quellen zusammenzusuchen. Wir haben Leute, die etwas älter sind, die sich natürlich auch sehr, sehr gerne breit belesen, aber nicht so viele Blogs und internationale Magazine kennen und auch Leute, die den Karriere und Berufsleben sehr wichtig ist und für die es einfach so ein bisschen wie Blinkist for News ist. Das heißt, dass man einfach viele verschiedene Medien zusammengefasst bekommt von uns als Redaktion. Genau.
Aber es ist schon eher akademisch wahrscheinlich, so klingt das, also schon eher das Zeitpublikum.
Jein, also viele, die jetzt auch in der jüngeren Zielgruppe sind, haben jetzt kein Zeitabo oder so. Okay. Oder haben kein klassisches Zeitungsabo mehr, ganz, ganz allgemein. Es sind am Anfang allerdings natürlich Leute, die verstehen, dass Perspektivenvielfalt wichtig ist, die so einen liberalen Grundansatz haben, dass es eben wichtig ist, anderen Meinungen zuzuhören. Allerdings muss ich auch sagen, dass das durchaus Leute von links und rechts waren. Also dass wir jetzt nicht nur Akademiker, wie man vielleicht so klassisch meinen könnte, links der Mitte erreichen, sondern dass es ein Angebot ist. Dass Leute verstehen, dass es unparteiisch, wie wir vorgehen. Und wir zeigen Positionen von beiden Seiten unvoreingenommen. Und dadurch haben wir tatsächlich Leute von allen Seiten des Spektrums erreicht und auch viele Leute in der Mitte erreicht. Und jetzt geht es darum, deswegen machen wir auch das Schulprojekt, da können wir auch nochmal kurz zu sprechen kommen, in Zukunft natürlich noch eine viel breitere Menge der Bevölkerung zu erreichen und auch Leute zu erreichen, die von sich aus jetzt vielleicht noch nicht so viele verschiedene News lesen oder sich nicht so viel mit Politik beschäftigen. Das ist auf jeden Fall der nächste Schritt. Genau.
Okay, dann, das hat mich neugierig gemacht. Was macht ihr an Schulen? Was ist da euer Ansatz?
Genau, das hatten wir auch während des Crowdfundings auch angefangen, weil durchaus viele kritische Beobachter haben natürlich zu Recht bemerkt, auch schon während der Prototypphase, dass wir am Anfang vor allem Akademiker damit erreichen oder abholen, Leute, die schon einen gewissen Bildungsgrad mitbringen. Aber unser Ziel ist ja wirklich, verschiedene Gruppen der Gesellschaft wieder an einen Tisch zu bringen und dazu zu sorgen, dass die Diskurse offener und unvoreingenommener werden, damit wir zusammen irgendwie als Gesellschaft auch besser an Lösungen arbeiten können, in Zukunft konstruktiven Lösungen. Und das geht nur, wenn wir die Motive von Andersdenken verstehen. Also ist es ganz wichtig, damit Basar tatsächlich irgendwie in der Gesellschaft was verändern kann, dass wir eben eine breite Schicht der Bevölkerung erreichen. Und da haben wir uns gedacht, es wäre doch klasse, wenn wir Basar kostenlos zur Verfügung stellen an Schulen, sodass eben auch Schüler und Schülerinnen aus ganz verschiedenen Gesellschaftsschichten oder Teilen der Gesellschaft Meinungsvielfalt im Alltag wahrnehmen können, dass sie ein Werkzeug haben, mit dem sie lernen, dass es eben nicht nur eine Meinung gibt auf aktuelle Themen, sondern eben sehr viele verschiedene. Und deshalb haben wir jetzt Schulpaten, also Firmen und Stiftungen, die jeweils für ein Bundesland Abos für Lehrer und Schüler bereitstellen. Das heißt, wir haben uns gesagt, wir verzichten darauf, dass Lehrer, die eigentlich auch Teil unserer Zielgruppe sind, das Angebot so kaufen, sondern versuchen eben Paten zu finden, die das möglich machen und haben dadurch jetzt auch 5 Bundesländer. An denen wir Anfang nächsten Schuljahres an den Start gehen. Das ist einmal Thüringen, Brandenburg und Sachsen, sowie Baden-Württemberg und Bayern. Genau.
Ja, und also die Firmen und Stiftungen zahlen quasi das Abo für Schüler?
Naja, sie bezahlen einen symbolischen Preis von 10.000 Euro, was netto, also ab 10.000 Euro netto, es kommt auf die Größe des Bundeslandes an, genau, aber was natürlich nicht der Menge an Abos irgendwie entspricht, aber wir sagen, gut, für einen gewissen Betrag können wir das bereitstellen dort und arbeiten jetzt zum ersten Mal mit Schulen und Lehrern auch zusammen und genau, das Ganze geht nächstes Schuljahr los und da sind wir stolz drauf, dass es klappt und damit werden wir hoffentlich auch viele Leute erreichen, die jetzt in der ersten Crowdfunding-Phase noch nicht dabei sind als Unterstützer.
Genau. Okay, und ihr sitzt aber nach wie vor in Leipzig?
Teil unseres Teams ist nach wie vor in Leipzig, wird auch dort bleiben. Wir sind aber jetzt als Geschäftsführer und Gründer nach Berlin umgezogen, weil, wie gesagt, haben als Tagesredaktion, wir werden jetzt eine Redaktion aufbauen, mit der wir in den nächsten Jahren auch zusammenarbeiten werden und mittelfristig ist Berlin für uns auf jeden Fall ein wichtiger Standort und vielleicht auch der bessere Standort, weil das Mediennetzwerk hier einfach sehr viel größer ist, viele Leute aus unserem Netzwerk hier sind und es eben die Hauptstadt der Politik und Medien ist. Genau, deswegen haben wir uns entschieden, jetzt nach Berlin zu gehen, sind aber nach wie vor mit einigen Leuten auch in Leipzig.
Vielleicht jetzt zum Abschluss so ein Ausblick. Hast du eine spezielle Vision, wo du sagst, da wollen wir hin und vielleicht auch in Richtung Wirtschaftlichkeit gedacht? Ist das ein Modell für die Zukunft, dass man sagt, die klassische Werbefinanzierung, sage ich mal, ist tot und es sind eben in Zukunft diese mitgliedergetriebenen Modelle, die den Journalismus vorantreiben?
Ja, also ich denke, für Startups und kleinere Projekte ist auf jeden Fall, es ist ganz zentral, dass es mitgliedergetriebene Modelle sind. Es hat sich immer wieder gezeigt, auch als wir mit der Crowdfunding-Kampagne an den Start gegangen sind, haben uns viele gesagt, Crowdfunding funktioniert nicht mehr im Journalismus. Ich glaube, wir haben gezeigt, dass es auf jeden Fall funktioniert, nach wie vor. Es ist auch in Deutschland schon einige Male hat es jetzt geklappt. Und es zeigt einfach, dass Leute sich begeistern lassen, wenn sie die Grundidee gut finden. Und dass wir im Journalismus, denke ich, besonders darauf Acht geben müssen, die Community mitzudenken. Dass es Leute die Möglichkeit haben, wie bei uns eben tatsächlich, dieses Produkt mit zu kreieren, durch ihr Feedback zu gestalten, wie das Produkt werden kann und sich mit der Gemeinschaft und mit der Idee identifizieren. Und dann sind sie auch dafür bereit, Geld zu bezahlen. Also ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Weg in die Zukunft. Generell allerdings kann es natürlich kein Zukunftsmodell sein, dass jetzt jedes Medium sich crowdfunden muss. Ne? Da denke ich, wäre es schon wichtig, wenn man größer denkt, dass es mehr plattformübergreifende Kooperationen gibt, dass Medien zusammenarbeiten. Und man könnte sogar über sowas nachdenken, wie dass es einen Qualitäts-, sagen wir mal, sowas in Bio-Label im Journalismus gibt und da dann vielleicht auch sowas wie eine Abgabe. So, ich bin nicht sicher, ob das der Staat zahlen sollte oder ob da ein Fonds eingerichtet wird. Aber das ist so, das ist, was jeder irgendwie unterstützt, weil letzten Endes nur dann auch Journalismus jedem zugutekommen kann. Und es ist ja nun mal eine zentrale Funktion der Demokratie, dass die Bürger informiert werden. Nur dann funktioniert die Demokratie. Das heißt, es ist ganz wichtig, dass es eben einen funktionierenden, gesunden, kritischen Journalismus gibt und auch vielfältigen Journalismus. Und genau, deswegen kann es natürlich nicht angehen, dass jedes Projekt alles crowdfunden muss. Es klappt auch nicht immer. Das ist dadurch sehr wichtig, denke ich, dass man größer denkt, dass man gemeinsam denkt, auch über Kooperationsmodelle nachdenkt. Ja.
Okay, und ihr habt ja, sag ich mal, größere Vorbilder im Ausland. Ich komme jetzt gar nicht auf den Namen. Ich glaube, das eine war in Niederlanden. Mhm. Das ist ja, glaube ich, schon eine Weile, dass das gut läuft. Ne? Also die sind ja nicht erst seit kurzem am Start, sondern das ist ja doch schon, also macht ja zumindest Mut, dass das auf lange Sicht trägt.
Ja, genau. Also The Correspondent in den Niederlanden waren die ersten in Europa, die diesen Weg gegangen sind. Soweit ich weiß. Und ist auch mit das erfolgreichste Online-Magazin, kann man sagen, die Mitglieder finanziert sind in dem Bereich. Aber genau, also Correspondent sind schon lange am Start und sie haben auch jetzt vergangenes Jahr ja die US-Version veröffentlicht und dafür davor auch eine riesige Crowdfunding-Kampagne erneut gemacht. Also es kann auf jeden Fall funktionieren, das mitgliederfinanzierte Modell, ja.
Okay. Alles klar. Und jetzt, genau, was ich gerade eben noch sagte, deine Vision, wo wollt ihr hin? Gibt es da irgendein spezielles Ziel oder schaut ihr so Step by Step?
Nee, also klar, wir sind unter anderem auch deshalb schon so lange an der Idee dran, weil wir eine große Vision haben. Unsere Vision ist, Europas größte Plattform für politische Perspektiven zu werden. Und für uns bedeutet das, wir wollen eine Plattform schaffen, die nicht nur dazu beiträgt, dass Menschen Perspektivenvielfalt in Deutschland schneller und einfacher in ihren Alltag integrieren können, sondern auch in Ländern, in denen die Medienlandschaft nicht so frei ist wie in Deutschland. Glaube ich, gerade da ist es besonders wichtig. Und deshalb ist unser Ziel eben auch in Zukunft auch in anderen Ländern zu einer großen und wichtigen Plattform zu werden und mehr Menschen in der Bevölkerung mitzunehmen und hoffentlich dazu beizutragen, damit mit dem Angebot, dass Menschen neue und andere und spannende Gedanken bekommen im Alltag, dass sie sehen, was für Lösungsoptionen es vielleicht gibt, um große politische Fragen zu lösen. Und dass es dadurch auch wieder einen konstruktiveren Diskurs gibt. Denn jetzt gerade in der Zeit, in der wir leben, sind die Fronten ja nun mal sehr verhärtet. Und wir hoffen, dass wir das Problem eben in Deutschland, aber langfristig auch in Europa lösen können. Ja. Oder nicht lösen, aber beitragen zu einer Lösung, muss man vielleicht in dem Punkt sagen. Ja.
Eine Frage habe ich doch noch. Bei mir geht es ja vor allem schwerpunktmäßig um Startups. Seht ihr euch auch so als Startup? Ich meine, ihr seid ja eigentlich schon so Crowdfunding gehört ja dazu und auch so, sage ich mal, dass man so beweglich ist in der Struktur wie ein Startup. Also von der Sache her passt es ja eigentlich gut.
Ja, wir sehen uns auf jeden Fall als Startup. Wir sind auf jeden Fall ganz anders aufgestellt als klassische herkömmliche Redaktionen, weil wir haben zwar Leute, die in der Kuration, in der Recherche arbeiten, aber wir haben auch Social Media Redakteure, wir haben Webentwickler und alle von uns arbeiten in einem sehr kleinen Team zusammen. Das heißt, wir treffen uns einmal die Woche auch alle zusammen, quasi bereichsübergreifend und diskutieren Ideen zusammen. Dahingehend haben wir sehr flache Hierarchien. Wir versuchen immer sehr schnell und sehr viel mit der Community zu interagieren und zu testen. Ja, ich denke, also nach diesen Maßstäben sind wir, denke ich, schon wie ein Startup, ja, wie wir arbeiten.
Okay. Gut, dann haben wir es soweit alles abgearbeitet oder alle Themen angesprochen. Und um es nicht zu vergessen, ab Dienstag ist quasi die App dann erhältlich, also man kann sie runterladen und gibt sie auch für alles, was man so kennt, also iOS und Android und ja, das, mehr fällt mir jetzt nicht ein.
Und Tablets, genau.
Ach, das gibt es noch extra.
Genau, es gibt eine extra Tablet-App und auf allen Devices und das Format erscheint dann werktäglich 5-mal die Woche immer zum Feierabend von Montag bis Freitag, genau, ab dem 19. Mai. Und einen Monat später wird dann auch die Desktop-Version erscheinen. Also für PCs. Okay. Genau.
Alles klar. Da sind wir auf jeden Fall gespannt.
Ja, vielen, vielen Dank für das Gespräch und die vielen interessanten Fragen auf jeden Fall.
Alles klar. Ja, auch danke fürs Gespräch. Musik.